Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. März 2024 mit Rolf, Ralf und dem Taurus.
Irland.
Gaza.
Portugal.
Gratis Essen und Solarsubventionen.
Arbeit.
Frau Scheller und Frau von Thurn und Taxis.
CO2.
Shamjaf zu Rifat al-Assad.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche. Und Holger Klein.
Kurz zu Irland.
Yeah.
Die Wählerinnen und Wähler haben ja Referendum gehabt, Verfassungsreferendum letzten Sonntag. Da ging es um die Rolle der Frau und den Begriff der Familie. Und das haben sie abgelehnt. Gut, 2/3 waren gegen eine Neudefinition der Familie. Fast 3/4 waren gegen eine Umdefinierung der Rolle der Frau. Am Ende sind es halt doch Katholiken. Ne? Also die irischen Frauen bleiben am Herd und Familie besteht immer aus Mann und Frau.
Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung?
Das habe ich jetzt nicht.
Weil du hattest nämlich letzte Woche gesagt, es kündigt ja sich an, dass, also es hat sich irgendwie abgezeichnet, dass wohl nicht so viele überhaupt dahin gehen werden. Und dann hätte ich noch gesagt, ja, weil es ja auch für die tatsächliche Lebensrealität der Frauen in Irland einfach keinen Unterschied macht.
Zwischen 30% und 50%, ich habe gerade nachgeschlagen.
Das heißt, da sind die Leute hingegangen, die sich furchtbar darüber aufregen würden,
genau, wenn
sich
Katholiken halt.
Ja, an der Rolle der Frau in Irland was ändert. Also insofern.
Und jetzt sagt gerade eine Eilmeldung, während ich so nachgucke, EU-Länder einigen sich auf Lieferkettengesetz. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil
das schauen wir
uns
für nächste Woche in Ruhe
genau an.
Sich einigen ist ja auch so ein Thema hier in Deutschland. Es gab diese Woche noch einmal eine Abstimmung über die Lieferung des Taurus-Systems an die Ukraine. Weil nachdem, also da wurde ja schon mal drüber abgestimmt, dann wurde ein Antrag der Unionsfraktion abgelehnt. Und dann hatten diverse Grüne und FDP-Abgeordnete signalisiert, dass sie sich in der Frage, also sollte man Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern oder nicht, dass sie da eigentlich eher die Haltung der Union teilen.
Mhm.
Ich hatte ja auch erzählt, in diesem ersten Rundlauf sozusagen, da gab es einen Antrag der Koalitionsfraktionen und es gab einen Antrag der Unionsfraktionen. Und viele aus der Koalition, also vor allem von den Grünen und der FDP, hatten es so verstanden, dass in diesem Koalitionsantrag implizit drin stünde, dass es um den Taurus geht, also dass man den schon auch liefern könnte.
Reichweitenstarke Waffen? Nee,
ja,
weitreichende Waffen war das irgendwie.
Irgendwie so. Also da hatten dann das eben einige, hatten sich damit abspeisen lassen. Ja, da ist ja sicherlich der Taurus mit gemeint. Leute wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben gesagt, nee, ich stimme für den Antrag, in dem auch wirklich Taurus drinsteht.
Und sie hat ja nicht Unrecht.
Ja.
Scholz hat ja dann danach gesagt, nein.
Deswegen hat die Union sich offenbar gedacht, na dann lassen wir nochmal über unseren Abtrag abstimmen. Das ist dann diese Woche passiert, es gab wieder Reden und so weiter und so fort. Tatsächlich wurde der wieder abgelehnt. Ich glaube, 2 Leute haben sich aus dem Lager der Koalition auf die Seite des Antrags schlagen können.
Abweichler.
Aber das ist eigentlich nicht das, was irgendwie besonders deprimierend ist, weil dass sich jetzt die Mitglieder der Koalitionsparteien nicht dafür entschieden haben. Also ich hätte das Gefühl gehabt, dass das so eine Art vorgezogene Vertrauensfrage gewesen wäre, wenn es jetzt, ne, also für den Antrag der Union gewesen wäre. Weil Scholz ja auch ganz klar gesagt hat, Taurus gibt es nicht, das sag ich und ich bin der Kanzler. So, also ich weiß nicht mehr, wie er es genau gesagt hat, aber irgendwo fehlt der Satz und ich bin der Kanzler. Also was ja so viel heißt wie, das ist meine Richtlinienkompetenz und wir machen das jetzt so. Was er ja selten genug tut, aber ausgerechnet in dem Fall jetzt eben. Aber was ich besonders deprimierend fand, waren eigentlich einige Kommentare dann aus SPD-Reihen, die versucht haben zu begründen, warum der Taurus eben nicht zu liefern ist. Und insbesondere haben sich da Ralf Stegner und Rolf Mützenich hervorgetan. Oder Rolf Stegner und Ralf Mützenich.
Ralf.
Jedenfalls. Die sind mit sehr deprimierenden Äußerungen auffällig geworden, fand ich. Also da fand ich, wurde auch nochmal in der ganzen Debatte neues Low erreicht. Ich habe auch einen gleichen O-Ton mitgebracht. Stegner zum Beispiel vor allem auf X oder Twitter, sagt, nennt es wie ihr wollt, ist mir voll wurscht. Der hat im Grunde durchblicken lassen, dass alle Kommentare, die seine Meinung bestätigen, das sind intelligente Kommentare.
Das ist wie bei mir.
Ja.
Komisch, ne?
T-Online zum Beispiel, da hatte ich ja letzte Woche schon berichtet, irgendwie T-Online ist in der Taurus-Sache, hat die gleiche Haltung wie der Kanzler und die zugrunde liegende Abwägung ist da eben Misstrauen gegenüber der Ukraine. Oder wie und es bei T-Online so schön heißt, ich zitiere, es gibt keinen Grund für blindes Vertrauen. Zitat Ende.
Und du hast noch Angst dazu gesagt. Misstrauen und Angst. Fand ich sehr schlau. Also damit laufe ich die ganze Woche schon rum.
Ach schön, das ehrt mich. Womit allerdings die SPD das Ding verkauft, ist jetzt unter dem Schlagwort Besonnenheit. Das klingt natürlich viel besser, weil Angst und Misstrauen sind ja Emotionen, ja. Und der Kanzler lässt sich natürlich nicht von Emotionen. Ja, Emotionen sind ja irrational, ne? Nee, nee.
Und Katrin, ja, wenn die bürgerliche Mitte eines ist, dann ist sie besonnen.
Natürlich. Natürlich. Ja, aber dass der Ukraine nicht zu trauen ist, das ist halt einfach faktenfrei. Also die Ukraine hat sich bisher an alle Absprachen gehalten. Weil sie ja auch weiß, sie ist von uns absolut abhängig, ja, in diesem Krieg jetzt, aber auch was den Beitritt zur EU angeht. Also die hat überhaupt kein Interesse, unser Vertrauen zu missbrauchen. Naja.
Andererseits begeben wir uns natürlich auch, natürlich jetzt nicht, es ist eher abstrakt, aber auch wir begeben uns in eine gewisse Abhängigkeit von der Ukraine, ja. Weil wir über den Punkt, an dem wir sagen können, so Leute, jetzt reicht's, jetzt kriegt ihr nichts mehr, über den sind wir hinaus. Das heißt, wenn die Ukraine auf die Brause hauen wollen würde mit irgendwelchen Waffen, also wenn sie Moskau bombardieren würden mit unseren Marschflugkörpern, was für eine absurde Vorstellung, aber wenn die das machen würden, könnten wir uns wiederfinden in einer Israel-Situation.
Mhm.
Ja, wo wir auch nicht mehr sagen können, Freunde, jetzt Daumenschrauben.
Das stimmt.
Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Scholz, also der ist ja nicht blöd. Ja? Der ist nicht so schlau, wie er glaubt. Oder beziehungsweise der ist nicht so schlau, wie er versucht, sich von allen anderen abzugrenzen, indem er sie für dümmer erklärt. Aber der ist ja nicht ganz doof. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch in deren Strategiesitzungen besprochen wird.
Vielleicht.
Können wir dann, was für ein, wenn die Ukraine Moskau bombardiert mit unseren Waffen, welchen Hebel haben wir denn dann überhaupt noch, die Ukraine davon wieder abzubringen?
Nichts mehr liefern und Beitritt zur EU ist dann halt auch hin.
Ja, stimmt. EU-Beitritt ist ein großer Hebel, ja.
Das sind schon sehr empfindliche Hebel, die wir da haben.
Ja, da hast du recht.
Naja.
Wieder nicht genug Wasser in den Wein gekriegt hier.
Jedenfalls habe ich mir Rolf, ich hab's wirklich, ich bin komplett durcheinander gekommen, als ich mich vorbereite. Mützenichs Rede, so, im Bundestag.
Du meinst Ralf Mützenich, Ralf Rolf.
Genau. Die habe ich mir dann angeschaut, verlinke ich auch, kann sich jeder selber angucken. Im Bundestag kann man eigentlich in vier Teile kann man die teilen. Der erste Teil, den würde ich so zusammenfassen in, wir tun doch schon so viel. Mhm. Also eine Auflistung aller Unterstützung und man soll gefälligst auch mal, schön, jetzt habe ich hier in meinem Manuskript steht, man soll gefälligst auch mal stolz sein. Ich wollte aber schreiben, man soll gefälligst auch mal stolz sein. Also wir können doch stolz auf das sein, was wir schon machen, ja?
Das ist,
in Anführungszeichen,
das ist billig.
Das ist der erste. Das ist billig. Kommen wir zum nächsten. Es wird noch billiger, pass auf.
Das geht doch gar nicht.
Mit dem Finger auf die anderen zeigen. Warum liefern eigentlich andere europäischen Staaten noch immer so wenig?
Ich höre gerade aus der Regie, Katrin, es geht noch billiger.
Dann drittens, das fand ich besonders bitter. In anderen Ländern sagt man ja auch, der Westen sei für den Krieg verantwortlich. Damit müssen wir uns auch mal befassen und auseinandersetzen.
Ja, ja. Ralf Rolf, ja.
Warum führt er das an? Also das ist nur eine Art Brücke zu folgendem, und das musste ich mitbringen, weil es einfach so unglaublich ist, zu folgendem Satz.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Und deswegen sage ich Ihnen auch, das Interview des Papstes mag verstörend, unglücklich gewesen sei in seiner Wortwahl, aber sich für den Papst zu schämen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner aus Ihren Reihen? Ich finde, das wird einer angemessenen Diskussion über die Situation des Krieges in der Ukraine nicht gerecht. Und ich finde auch, die Opposition könnte mehr tun, als den kurzen, kleinen innenpolitischen Vorteil zu suchen.
Und da sind wir schon bei Punkt 4. Das ist ja auch alles nur eine innenpolitische Debatte.
Ja, und darüber hinaus, hat Mützenich gesagt, welcher eingefrorene Krieg?
Nein.
Dann dadurch, dass er eingefroren wurde, irgendwann beendet worden ist? Das mag es tatsächlich geben. Ich will da gar nicht groß unken, aber ich ich wüsste von keinem.
Nicht in Europa und nicht in diesen ganzen Konflikten, die wir mit Russland hatten. Da ist es wirklich so, dass das bisher noch kein einziges Mal funktioniert hat. Und das ist dann halt die sogenannte Besonnenheit. Er kommt, wir frieren den Krieg ein. Hat ja bisher auch immer so gut funktioniert. Naja.
Die SPD hat ein echtes Russland-Problem.
Voll.
Das ist echt, echt krass. Also man kann ja der Meinung des Kanzlers sein.
Ja.
Aber die so zu begründen,
ja,
das
ist erschütternd.
Das ist, also das ist auch ein intellektueller Offenbarungseid. Also was machen die da? Was ich im Übrigen noch erschütternder fast finde, ist, und das ist ein Metathema dieser Debatte, da erodiert gerade die politische Kultur. Und CDU, CSU, vor allen Dingen CDU, CSU, treiben dieses Untergraben der politischen Kultur wirklich kräftig voran. Was sie nämlich machen ist, die werfen der Bundesregierung implizit, teilweise sogar knapp explizit vor, die Bevölkerung zu belügen. Hm. Ich weiß nicht genau, wie Merz das formuliert. Sie wissen, irgendwas wissen sie doch, was sie uns nicht sagen oder so ähnlich. Ja, natürlich, das ist immer so, weil die Bundesregierung nie alles sagt. Ja? Die kontrolliert zum Beispiel die Geheimdienste. Soll sie darüber auch reden oder was? Aber das ist, ich finde das brandgefährlich, was CDU, CSU da gerade im Bundestag veranstalten. Dass die, man merkt das nicht so, ja, es ist nicht so offensichtlich, aber das ist, wenn man genau hinhört, ist das ein Untergraben der politischen Kultur, ein Untergraben des Vertrauens, auf das die Politik und nicht nur diese Bundesregierung, sondern jede Bundesregierung, die ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Und die CDU und die CSU, die untergraben dieses Vertrauen gerade. Das finde ich, das ist so gefährlich, was die da machen, dass das nicht lauter diskutiert wird. Das verstehe ich nicht, dass ich das auch nicht in allen möglichen Kommentaren in den Zeitungen lese. Völlig unabhängig von parteipolitischen Präferenzen. Mhm. Das geht so nicht.
Ja, wobei, also angesichts der SPD kann ich es wiederum in dem Fall jetzt verstehen. Nur, also jetzt mal diesen, ne, diese Debatte jetzt für sich genommen. Weil was ja schon passiert ist irgendwie, aber ja, das, und da trägt die SPD auch dazu bei, dass die politische Diskussion erodiert, beziehungsweise es hat im Grunde einen Sturzflug gegeben, wenn man so will. Ist ja, dass wir, als wir das erste Mal, also wir, der Bundestag, das erste Mal über diese Anträge abgestimmt hat, da war in dem Antrag der Koalition noch davon die Rede, dass man die Ukraine darin unterstützt, dass sie gewinnen soll. Und das Ganze ging auch wirklich bis hin zur Rückeroberung der Krim.
Ja.
Dann haben wir 2 Wochen debattiert über Taurus. Auf einmal war auch sowas wie, ah, dann könnte man ja die Kertschbrücke damit attackieren. War auf einmal sowas wie so ein No-Go.
Auch zwischen den Zeilen. Oder was?
Ne, für die Union überhaupt nicht. Die ist natürlich total dafür. Für die SPD. Und jetzt sind wir diese Woche in einer Debatte angekommen, wo es nicht mehr um die Unterstützung bis zum Schluss geht, sondern, ah ja, dann könnten wir jetzt ja mal den Konflikt einfrieren. Mhm. Und das ist doch echt ein Sturzflug eigentlich.
Das stimmt, ja.
Und ganz gut zu dem Thema Einfrieren, leider auch auf X. Es tut mir leid, die sind alle auch auf Blue Sky und Mastodon, aber die posten da nichts, ist die Nicole Deitelhoff, die ist Professorin für internationale Beziehungen an der Goethe-Uni. Und die hat dazu sehr schön gesagt, man friert ein, also einfrieren ist eine Strategie, um Zeit zu gewinnen. Hm. So,
ja klar, das will Putin ja.
Genau, die Frage ist, was haben wir denn davon, wenn wir Zeit gewinnen? Das spielt nur Russland in die Hände und nicht Europa.
Naja, wenn wir gleichzeitig sagen würden, so wir frieren es ein und rüsten massiv auf, nicht 2%, 4% Bruttoinlandsprodukt. Wir rüsten richtig heftig auf. Und zwar nicht nur uns, sondern auch die Ukraine. Dann könnte ich dem was abgewinnen. Aber das ist ja, wir tun das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie, also ich habe jetzt nicht das meine Rheinmetall-Aktien, die sehen super aus, ja. Aber eigentlich müssten die doppelt so teuer sein.
Tja.
Kommen wir zu mehr schlechten Nachrichten. Diesmal für die Wirtschaft. Kennst du Gallup? Gallup ist ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Gallup macht seit 2001 eine Studie zum Arbeitsumfeld. Stichprobe sind 1500 Leute, die sind repräsentativ für die Arbeitnehmerschaft in Deutschland ab 18 Jahren. Und was sie messen ist, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitenden und damit das Engagement und die Motivation der Arbeit ist. Mhm. Das war ein Zitat aus der Selbstbeschreibung. Das Ding heißt Engagement Index. Und der Engagement Index Deutschland für 2023 ist gerade erschienen. Und der liegt der Wochendämmerungsredaktion vor. liegt der Redaktion vor, ist das, was Zeitungen immer schreiben, um klarzumachen, dass sie nicht bloß Hörensagen weiterverbreiten, also kolportieren, sondern dass sie die Quelle selbst gelesen haben. Exkurs. Das war sehr sinnvoll, als Zeitungen noch im Wesentlichen gedruckt gelesen wurden, weil kannst du nicht noch die Quelle mitliefern. Und das haben sie aber einfach im Internet beibehalten und schreiben das dahin, anstatt auf die Originalquelle zu verlinken.
Ja.
Weil die BWLer ihnen irgendwann mal erzählt haben, dass das Wichtigste ist, das Publikum nicht vom eigenen Angebot wegzuleiten.
Mhm.
Weil dann würden die anderen Angebote, ja das eigene Angebot, man würde praktisch freiwillig sich kannibalisieren. Das ist die Denke dahinter.
Ja, das
okay, Exkurs Ende. Ich muss dazu sagen, bei Gallup, wenn man das Ding haben will, muss man tatsächlich Daten hinterlassen, um das runterzuladen. Ich habe mich geopfert.
Danke, Holger.
Gerne. Die Ergebnisse. Es gibt jetzt viele Zahlen und ich habe lange nicht alle genommen, aber sie sind wirklich interessant. 45% der Leute, fast die Hälfte, der Erwerbstätigen über 18 sind entweder auf Jobsuche oder offen für einen neuen Job. Mit anderen Worten, fast die Hälfte der Leute hat keinen Bock auf ihren Job.
Oh, oh.
Die meisten davon nach weniger als 12 Monaten Betriebszugehörigkeit. Nicht mal ein Drittel von allen würde ihren Arbeitgeber im Freundes- oder Familienkreis ohne Wenn und Aber weiterempfehlen.
Oh Gott. Als Arbeitgeberin ist das so eine schreckliche Vorstellung.
Ja, aber vielleicht machst du es ja besser.
Ich hoffe.
Ja? 14% aller Erwerbstätigen ab 18 erleben ein durch gute Führung geprägtes Arbeitsumfeld. Man kann das umgedreht ausdrücken. 86% der Leute haben keine hohe emotionale Bindung an ihren Laden. Ja? Der höchste Wert war 2012, da war es auch bloß ein knappes Viertel, das eine hohe emotionale Bindung hat. Das sagt, ich arbeite wirklich gerne hier. Das ist ein guter Laden. Wenn wir einen Job frei haben, sage ich dir Bescheid, damit du auch hier hin kannst. Ja? 86% der Leute haben diese Bindung nicht. Die Leute ohne emotionale, hohe emotionale Bindung fehlen doppelt so oft wie die mit hoher emotionaler Bindung.
Das ist, ja.
Und das ist interessant, eine schöne Zahl vom Statistischen Bundesamt, die kann man sich mal merken. Jeder Fehltag, Krankheit, was auch immer, kostet ein Unternehmen im Schnitt 316 Euro. Ja, für die Hosentasche, so für die Heuristik reicht's. Ein Tag krank, 300 Euro. So. Weiter mit den Gallup-Zahlen. Fast jeder Fünfte ist in der inneren Kündigung. Die Wikipedia sagt, innere Kündigung ist die Arbeitseinstellung einer Arbeitskraft, zwar das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung aufzugeben, aber die Arbeitsleistung durch Verweigerung von Eigeninitiative und Arbeitseinsatz in einem Ausmaß zu senken, als ob die Arbeitskraft bei ihrem Arbeitgeber nicht mehr beschäftigt wäre. Auf eine Art ist das ganz lustig, so, ne? So Office Space mäßig. Ne? Mm. Warum warst du nicht bei der Arbeit? Mir war nicht danach. Andererseits kostet das ein Schweinegeld. Die schätzen die volkswirtschaftlichen Kosten durch Produktivitätseinbußen aufgrund von innerer Kündigung auf irgendwas um die 150 Milliarden im Jahr.
Krass.
Ja. Mehr als ein Drittel der Leute sagt, mein Unternehmen hat große Schwierigkeiten, den Bedarf an geeigneten Fachkräften zu decken.
Mhm. Jetzt zählen wir mal eins und eins zusammen.
Ich bin noch lange nicht fertig. 59, und das finde ich interessant, 59% finden, dass sie für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden. Immerhin.
Ja, aber
hätte ich nicht gedacht.
41 nicht.
Ja, aber ne, ich meine, wir haben einen riesigen Niedriglohnsektor. Alleine da bist du schon nicht mehr angemessen.
Das stimmt.
Ja. Noch ein. Von dem Siebtel der Leute, die eine hohe emotionale Bindung hat. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Ein Siebtel hat eine hohe emotionale Bindung. Von diesem Siebtel sagen nur 2/3, also von, das habe ich jetzt nicht gerechnet, von 14 sind das ja so ungefähr 5,5% aller. Also von dem Siebtel der Leute mit einer hohen emotionalen Bindung sagen nur 2/3, dass sie die Produkte und Dienstleistungen ihrer Firma ihren Freunden und Familienangehörigen empfehlen würden. Ja? Wochendämmerung, geile Sendung, super Arbeit bei Katrin Rönicke in der Firma, aber hör mal lieber einen anderen Podcast. Das ist das, was sie sagen. Das ist total irre. Oder hier, 1/4 aller ist ohne Einschränkung davon überzeugt, dass ihre Unternehmensführung das Zeug dazu hat, künftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Ups.
Oh. Aber immer schön Boni zahlen.
Genau. In der Studie ist das nochmal viel, viel feiner ausdifferenziert. Ich empfehle wirklich, das ist echt interessant, weil die gucken auch noch auf so Sachen wie Ausbildung, Fortbildung, auf Burnout, auf Arbeitszeiten und so. Und ich finde, so in der Gesamtschau klingt das echt ein bisschen verheerend für die deutschen Unternehmen. Und
für die deutsche Wirtschaft.
Ja, sag ich ja, deutschen Unternehmen.
Ja, aber das ist immer dieses, ja, die deutsche Wirtschaft ist nicht gewachsen letztes Jahr. Vielleicht guckt man auch mal auf sowas.
Ja, genau. Also, und das dürfte ja nicht besser werden. Also wenn das mit dem Arbeitskräftemangel so weitergeht und ich sehe da kein Ende, dann dürfte es nicht besser gehen.
Wenn das Gute für die ArbeitnehmerInnen ist, dass sie sich dann wirklich umgucken können, wo gibt es bessere Arbeitsbedingungen? Klar. Welcher Chef, welche Chefin macht es anders? So, das ist halt toll.
Das sehen wir ja gerade. Also in den Köpfen der Politik und in den Köpfen auch der Wirtschaftsbosse, da herrscht ja im Wesentlichen noch so ein Denken aus dem letzten Jahrhundert vor. Darum haben wir ja diese Diskussionen gerade, die so völlig absurd sind. Das Streikrecht müsse irgendwie beschränkt werden.
Ja, unglaublich.
Ja, weil das geht ja nicht, wie die alle streiken, aber der Lufthansa, bei der Bahn, IG Metall macht ja auch immer wieder Streiks. Und was bei denen allen noch nicht angekommen ist, ist, oder ich muss es andersrum formulieren, zu sagen, das Streikrecht behindert uns im Wirtschaften, das formuliert man oder das formulieren die aus einer Position der ehemaligen Stärke der Unternehmen heraus.
Ja.
Weil wenn sie sagen, die Gewerkschaften, die müssen ja auch mal kompromissbereit sein. Die Kompromisse, die Gewerkschaften geschlossen haben, haben sie so geschlossen, wie sie geschlossen haben in den letzten 30 Jahren, weil sie immer am kürzeren Hebel gesessen haben.
Ja.
Es gab eine Zeit in den 1970er Jahren, legendärer IG Metall-Chef Ralf Rolf Steinkühler hieß er. Damals gab es Massenstreiks in der Metallindustrie. Da sind Lohnsteigerungen von 10% durchgesetzt worden. Da ist die legendäre Steinkühlerpause durchgesetzt und die haben sich erstreikt, alle Stunden 5 Minuten Pause machen zu können und sowas. Und das in einer Industrie, die noch wesentlich stärker auf manuelle Arbeit und Fordismus und so weiter, ne, also Fließbandarbeit und sowas abgestimmt war. Damals waren die Arbeitnehmer am längeren Hebel und mussten keine komischen Kompromisse machen, bei denen die Reallöhne nicht steigen. In den letzten 30 Jahren sind die Reallöhne praktisch nicht gestiegen, weil die Arbeitnehmer am kürzeren Hebel saßen. Jetzt sitzen die Arbeitnehmer am einem ungefähr gleich langen Hebel wie die Industrie, wie die Wirtschaft. Und jetzt fordert die Politik, dass die Arbeitnehmer kompromissbereiter sein müssen. Ich warne wirklich davor, da der Politik und den vor allen Dingen Wirtschaftslobbyisten auf den Leim zu.
Mm.
Ja. So, es geht hier noch ein Stückchen weiter in der Studie. Zum Abschluss wollte ich das Fazit der Studie in gekürzter Form zitieren. Zu wenige Führungskräfte setzen sich bewusst mit Führung auseinander. Mitarbeitende verlassen bei einer Kündigung nicht das Unternehmen, sie verlassen Vorgesetzte.
Kann ich auch sehr fühlen.
Ja, ich habe mal meinen Jobcoach gefragt, was er dazu sagt.
Fuck your job. Do only what you are paid to do. You are not slave. You are not office bitch. Hard work is bad for you. Hard work only good. For making somebody else rich. They say hard work never killed anybody. But remember, what doesn't kill you is putting you under chronic stress medication. Work hard, play hard. Bad idea. Work less, play more. Much better idea. Don't stay at work 1 minute more than you have to. When the work is finished, switch off the laptop computer. Switch off the phone. Switch off the brain. Tell your boss to take the after-hours emails and shove it up their ass. You have a life, so live it.
Self-Help Singh heißt das, eine Figur von Masud Bungard, einem Comedian aus, ich glaube, Großbritannien kommt der. Am schönsten finde ich die Stelle, was dich nicht umbringt, treibt dich in die dauerhafte Selbstmedikation. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ich habe noch einen, willst du?
Ja.
Ja, manchmal ganz, ganz, ganz selten passiert es, dass zwei Themen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, völlig unabhängig voneinander entstanden sind, wie Arsch auf Eimer zueinander passen. So.
Mhm.
Also, diese Gallup-Studie ist rausgekommen, Engagement Index Deutschland, und heute dann meldet der Medieninsider, ganz, ganz andere, ne, ganz andere Kategorien, meldet der Medieninsider heute, das Drecksblatt Bild hat im Januar eine Mitarbeiterumfrage gemacht, darin auch die Frage, Achtung, und da sind wir wieder bei Gallup, ob die MitarbeiterInnen Bild als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Ja, Medieninsider schreibt, ausgedrückt worden sei das in der Präsentation hinterher, mit einem Wert, der sich auf einer Skala zwischen minus 100 und plus 100 bewegt.
Mhm.
Ab plus 10 soll das Ergebnis als gut gelten, aber mit Raum zur Verbesserung. ab plus 50 nennen sie es wohl ein exzellentes Ergebnis. Also plus 10 ist gut, immerhin. Welches Adjektiv sie bei Springers jetzt für das Ergebnis von Bild benutzen, hat der Medieninsider nicht geschrieben. Der hat nur geschrieben, wie das Ergebnis war. Und das war minus 42.
Oh, 42 ist aber eine schöne Zahl.
Das stimmt. Jetzt ist mir ein bisschen unklar, ob das jetzt wie in der Gallup-Studie an den Vorgesetzten liegt oder ob die Leute dabei Bild selbst langsam mitkriegen, an was für einem Abgrund sie mitschaufeln. Mhm. Oder, und das finde ich psychologisch ganz spannend, oder beides. Mhm. Weil wenn du irgendwo arbeiten gehst, wo kein Zweifel darin besteht, in welchen Dreck du dich begeben wirst, dann ist ja anzunehmen, dass du entweder selbst dreckig bist, also den Dreck irgendwie magst, oder dass du verzweifelt bist. Und wenn du zu den Verzweifelten gehörst, dann wird es vermutlich sogar unmöglich sein, dass deine Vorgesetzten dich zu einer höheren emotionalen Bindung an das Produkt und den Arbeitsplatz animieren können. Und psychologisch finde ich das hochspannend. Man könnte das auch untersuchen, aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass das nicht im Interesse vom Axel Springer Verlag. Minus 42.
Wenn wir im Wirtschaftsbereich sind, vielleicht bleiben wir kurz im Wirtschaftsbereich. Und zwar habe ich zwei Themen mitgebracht, bei denen ich finde, dass man ganz gut die sogenannte Wirtschaftskompetenz der FDP erkennen kann. Es geht einmal.
Ich kürze das mal ab, Katrin. Haben Sie nicht.
Ja, aber man muss ja auch Beweise liefern für Aussagen. Deswegen habe ich mir zwei Themen mitgebracht. Das eine ist das Thema Gratisessen für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder und die Frage nach Solarsubventionen. Ich fange mal mit dem Gratisessen an. Da hatte ja, wir erinnern uns, der Bürgerrat Ernährung, also der erste Bürgerrat, der den Bundestag und die Bundesregierung beraten hat, hat unter anderem empfohlen, dass alle Schülerinnen und Schüler und alle Kita-Kinder in den Schulen und in den Kitas gratis Mittagessen erhalten sollten. So. Dazu, aber auch zu den anderen Empfehlungen, aber auch dazu gab es diese Woche eine Debatte im Bundestag. Und eigentlich finden viele der Abgeordneten im Bundestag diese Idee gut und unterstützen diese Forderung. Außer Clemens Hocker von der FDP, der hat in seiner Rede dagegen gehalten. Und er hat einerseits argumentiert, dass das kostenlose Essen dann ja wahrscheinlich einfach weggeworfen werden würde, weil die Kinder das dann nicht in Anspruch nehmen.
Was?
Da könnte man dann mal fragen, warum das eigentlich anders gestaltet sein soll, als wenn die Eltern dafür zahlen. Ja?
Was ist denn das für ein Menschenbild, um Himmels Willen?
Ja gut, FDP halt, ne?
Ja, okay.
Also die meisten Schulen und auch Kitas, glaube ich, zunehmend arbeiten da ja mit so einer Online-Bestellung und bitten auch die Eltern darum, dass sie vorher Bescheid geben, also online einfach abbestellen, wenn das Kind zum Beispiel krank ist oder so. Und das könnte man ja auch bei Gratisessen machen. Also man könnte ja, ne, das online regeln, dass dann eben nicht so viel weggeworfen wird.
Das ist ein völliges Humbug-Argument. Darüber diskutiert man noch nicht mal. Das Problem bei solchem Stumpfsinn, der aus der FDP immer und immer wieder kommt, ist, dass in dem Moment, wo man auch nur drüber redet, man dieses Thema als überhaupt diskursfähig adelt. Und das ist alles nicht diskursfähig, was von denen kommt. Das ist echt furchtbar. Ja, mal weiter, bevor ich hier rumschrei.
Naja, jedenfalls
zu spät.
Andererseits, und das ist eigentlich der spannende Punkt für jemanden von der FDP, finde ich, findet er es ungerecht, und wir wissen alle, die FDP ist also Expertin für Gerechtigkeitsfragen, findet es ungerecht, dass Kinderlose und BürgerInnen mit niedrigem Einkommen dann via Steuern die Ernährung der Kinder wohlhabender Eltern mitfinanzieren sollen. Und da kann ich nur sagen, wenn wir Steuern schlauer erheben würden, dann würde es auch dazu beitragen, dass wohlhabende Kinderlose das Mittagessen von einkommensschwächeren Eltern mitfinanzieren. Und übrigens, wohlhabende Eltern zahlen auch Steuern. So.
Ich frage mich bei solchen Dingen, also das ist ja nicht das erste und nicht das letzte Mal, nicht das einzige.
Wahnsinnig
das
unredlich.
Ich frage mich bei sowas immer, ist das Absicht oder merken die das wirklich? Also ist das,
ja, das frage ich mich auch.
Das ist ja so eine Denkfaulheit, die da zum Ausdruck kommt. Weil du musst eigentlich einfach nur den einen Schritt weiter denken, den du gerade formuliert hast, mit den Steuern, dann ist das Problem kein Problem mehr.
Nee.
Das ist die Lösung des Problems. Das Problem heißt ja nicht, die finanzieren, sondern das Problem heißt, es kommt von den Reichen nicht genug rein.
Ja, genau.
Ich frage mich, das ist so ein bisschen wie bei Busfahrern. Ne? Busfahrer sind total oft unfreundlich und aggressiv. Und ich frage mich immer, werden die unfreundlich aggressiven durchschnittlich eher Busfahrer? Oder macht Busfahren durchschnittlich unfreundlich und aggressiv? Und das frage ich mich gerade bei FDPlern auch total oft. Gehen da wirklich nur die Denkfaulen hin oder macht deren Ideologie denkfaul?
Am Ende ist es vielleicht auch egal, pragmatisch gesehen.
Hauptsache, wir reden darüber.
Ja. Ist halt Denkfaulheit das Ergebnis. Naja, dann auch sehr schönes Thema. Wieder eins, wo die FDP blockiert hat, nämlich Solarsubventionen. Da war diese Woche das sogenannte Solarpaket im Bundestag und da hat sich die FDP mal wieder in der Ampelregierung gesperrt, weil ne, Subventionen, das verzerrt ja den Markt. Ist halt blöd, wenn sowohl China als auch die USA so massiv Subventionen in den Solarmarkt pumpen und damit dafür sorgen, dass wir auf dem durch sie verzerrten Markt, also ne, der Markt ist verzerrt. Wir sind dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig, sprich, der Markt regelt dann schon, aber es ist dann genau die Logik des Marktes, die ja von der FDP immer so gerne angeführt wird, die jetzt Subventionen in Deutschland erforderlich macht. Das Resultat ist jetzt, also das Resultat dessen, dass die FDP sich sperrt, ist jetzt, dass tatsächlich der größte Solarzellenhersteller Europas, der in Sachsen herstellt.
Ist das Meyer-Burger?
Ja, genau.
Ich glaube ja, dass die nur mit dem Säbel rasseln.
Nee, die haben jetzt angekündigt, die machen die Firma dicht und gehen in die USA.
Okay. Ach, guck.
Weil da gibt es nämlich Subventionen und die braucht man halt. Die haben auch massiv Minus gemacht letztes Jahr. Die braucht man halt, die Subventionen, um als Solarzellenhersteller gegen Chinas Preisdumping irgendwie ankommen zu können.
Ja.
Und was damit abwandert ist, ich sag's nochmal, Europas größter Solarzellenhersteller, der nimmt auch sein Know-how mit. Und unsere Chance jetzt als Europa, unsere Chance auf Energie und Unabhängigkeit auch. Weil ja, dann wird der Markt auch wieder regeln, ist ja klar. Und dann machen wir uns wieder abhängig von den Lieferungen aus China, weil die haben es ja am billigsten. Ja, ich finde das, also.
Ja, die FDP hat es geschafft und das muss man irgendwie umdrehen. Und das kann man sogar einigermaßen wertfrei formulieren. Rüdiger Bachmann hat das mal gemacht, der Ökonomieprofessor aus Notre Dame. Der hat irgendwann in einer Sendung mit ihm, hat er mal gesagt, naja, man darf nicht verwechseln, die FDP ist nicht pro-Economy, die ist pro-Business. Und das ist ein Unterschied. Und das ist jetzt mal völlig wertfrei gesagt. Ne? Also wenn ich das werten sollte, würde ich sagen, die schaffen es halt, das sind halt Scharlatane. Ne? Die machen den Leuten halt weiß, sie hätten Ahnung, sie würden sich kümmern um die Wirtschaft, also die Ökonomie in ihrer Gesamtheit. Tatsächlich kümmern die sich aber nur um die Firmen.
Aber nicht mal um die, aber wahrscheinlich hier, ne? Dazu kann ich eigentlich ein schönes Zitat von Chris Stöcker an dieser Stelle hier einfügen. Ich habe diese Woche mit Chris Stöcker gesprochen für einen ganz anderen Podcast, für den Lila-Podcast. Der hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Männer, die Welt verbrennen.
Ah, wann kommt das?
Gestern. Und also am 14. März ist rausgekommen.
Nee, ich meine das Podcast.
Das Podcast
um unsere Schweizer Freunde zu zitieren.
In 3 Wochen, glaube ich. Ja, beim Lila-Podcast sprechen wir nämlich auch über den Zusammenhang von Gender und Klima. Und Chris Stöcker hat gesagt,
also wenn man die Leute fragt, Wind- und Solarstrom, rechts oder links, dann sagen die Leute links. Und das ist natürlich, wenn man es so formuliert, erkennbar widersinnig. Ja? Es gibt keine rechten oder linken Methoden, Energie zu erzeugen. Das ist einfach kompletter Quatsch. Genauso wenig, wie es rechte oder linke Fahrräder oder Autos oder sonst was gibt. Es gibt eine Kolumne, die auch natürlich im Buch zitiert ist, von Paul Krugman, dem Wirtschaftsnobelpreisträger in der New York Times, mit der Überschrift How the Wind Became Woke. Also schon spätestens seit 2010 ungefähr wurde in den USA von den Thinktanks und Stiftungen etc. des Koch-Netzwerks von Charles Koch, dem eines der größten privaten Ölunternehmen der Welt gehört, eine gezielte Kampagne gestartet mit dem expliziten Ziel, Windenergie für eben links woke zu erklären. Und mittlerweile ist es so, dass in Texas zum Beispiel wird Windenergie relativ auch andere erneuerbare Energie sehr stark ausgebaut, weil sich da einfach rentiert. Aber das passiert sozusagen nicht, weil das so gut funktioniert alleine und weil das so eine gute Idee ist, sondern die Leute, die da Windräder bauen, irgendwelche Rancher, müssen ihren Vorbehalt überwinden. Es gibt eine Kolumne im Economist, da stand der schöne Satz drin. Die Leute denken alle, wenn man hier ein Windrad aufstellt, dann kommt als nächstes AOC um die Ecke. Also Alexandria Ocasio-Cortez, die linke demokratische Abgeordnete. Ja? Also für die haben es geschafft, diese Verknüpfung, erneuerbare Energien sind irgendwie links, ganz tief in die Köpfe der amerikanischen Rechten reinzupflanzen.
Womit die selbsternannten Liberalen eigentlich auch noch antiliberal agieren.
Absolut.
Ja.
Ja, naja, so viel zur FDP. Genug herumgeragt auf der FDP. Na, nachher komme ich nochmal mit.
Okay, Business, Klima, Wirtschaft. CO2 gibt es gerade billig. Ne? Vor ungefähr einem Jahr hat die Tonne CO2 so um die 90 Euro gekostet. Also nicht eine Tonne kaufen, sondern Verschmutzungsrechte für eine Tonne CO2 kaufen. Mhm. Heute sind sie ein Drittel billiger. Die kosten nur noch 60 Euro, ach, die Tonne. Als Gründe kann man nachlesen, wenn man das will, in diversen Aufsätzen zum Thema. Die Energiekrise, die einen Preisrutsch ausgelöst hat, weil nämlich die Chemie- und Stahlfirmen, also die großen Verbraucher, deren Produktion ist eingebrochen, die Konjunktur lahmt, darum braucht die Industrie weniger Zertifikate, als sie geplant hatten, muss man ja mal sagen, die planen ja voraus und kann, was sie übrig hat, verkaufen und damit fluten die den Markt. So. Außerdem haben wir zu viel Wind- und Solarenergie. Also, ne, wir haben so wenig Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken, dass wir CO2-Zertifikate frei haben. Ja, gab es ja dieses, dass wir irgendwie Anfang des Jahres fast 30% irgendwie weniger Fossile gebraucht haben oder sowas. Außerdem hat die EU beschlossen gehabt, weil Gaskrise war, zusätzlich Zertifikate auf den Markt zu schmeißen, um damit den Preis zu drücken. So, jetzt sinkt der Preis, damit sinken auch die Einnahmen für den Klima- und Transformationsfonds zur Förderung grüner Technologien, zur Subventionierung von Meyer-Burger. Und wenn die Preise bis zum Jahresende nicht steigen, sondern auf ihrem Niveau bleiben, also bei diesen rund 60 Euro bleiben jetzt, fehlen dem Bundeshaushalt zum Ende des Jahres knapp 2 Milliarden Euro. Mit anderen Worten, fossil zu verfeuern ist derart günstig geworden auch, dass die Industrie kaum noch Anreize hat, sich zu dekarbonisieren, also auf Erneuerbare umzusteigen. Jetzt wäre die Lösung des Problems, die Anzahl der Zertifikate stärker zu verknappen. Dann gibt es ja ein Regelwerk, wie die verknappt werden, jedes Jahr ein bisschen weniger. Mhm. Also jetzt könnte man die schneller verknappen, also mehr vom Markt nehmen, als eigentlich vorgesehen ist. Aber dazu hat weder die EU im Moment Bock, noch die Bundesrepublik hat Bock drauf. Und darum finden sie auch irgendwelche Gründe, die dann immer, ich weiß auch nicht so, wer nicht will, findet halt Gründe. Ne? Mhm. Weil man könnte ja zumindest diese zusätzlichen Gaskrisenzertifikate wieder löschen. Bilde ich mir jedenfalls ein, weil die sind ja nur zusätzlich.
Ja, und die Gaskrise existiert ja nicht mehr.
Andererseits, ne, würde so eine Verknappung auch wieder heißen, den Unternehmen geht die Planungssicherheit flöten. Hm. Weil die arbeiten natürlich mit dem, was jetzt gerade da ist. Und dieses Problem mit der Planungssicherheit ist ja gerade in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren ein Riesenproblem. Hm. Also, dass sich Unternehmen im Grunde nicht darauf verlassen können, wenigstens 10, 15 Jahre auf eine bestimmte Art und Weise wirtschaften zu können.
Aber da verstehe ich auch nicht, also da finde ich auch immer dieses, weil das schiebt ja die Verantwortung zur Politik.
Zu Recht,
die Politik ändert sich aber unter Umständen alle 4 Jahre. Und wenn man ein vorausschauendes Unternehmen wäre, hätte man ja trotz, egal was die Politik macht, auch schon vor 10, 15 Jahren anfangen können, sich umzustellen.
Das ist richtig. Also gerade in dem Thema, in dem Bereich ist das richtig, klar. Aber es ist halt natürlich auch immer eine Güterabwägung. Ne?
Klar.
Wenn das halt eine aberwitzige Investition ist und die ja, Fossillobby es geschafft hat, über Jahrzehnte in die Köpfe zu hämmern, dass erneuerbare Energien, dass im Grunde der finanzielle Untergang des Abendlandes damit ausgelöst würde, dann bist du besonders vorsichtig und weißt vielleicht auch als Chef von einem kleinen mittelständischen Unternehmen nicht wirklich, auf welche Auskunft du dich verlassen kannst. Mhm. Also wir haben ja mittlerweile, und das nicht beim Klimathema sowieso seit Jahrzehnten, ja, so extreme Zweifel an der Wissenschaft gesät gekriegt. Mhm. Das kommt ja nur noch daher wie eine Meinung. Das ist ja egal, mit wem du redest, die glauben ja wirklich, Physik wäre auch bloß eine Meinung. Das ist ja, naja, Problem außerdem immer, wenn irgendetwas, was Politik macht, zu mehr Geld in der Kasse der Unternehmen führt, dann tun die ja immer sofort so, als sei das schon immer so gewesen. Ja. Also praktisch ein Naturgesetz. Und jede Änderung ist auch wieder der Untergang des Abendlandes. Ne? So hier Gastro-Mehrwertsteuer ist das beste Beispiel. Ne? Oder Agrarsubventionen kannst du auch da reintun. Oder Mietpreisdeckel kannst du auch da reintun. Ne? Weil eigentlich ist ja, wenn morgen mein Geschäft nicht mehr so gut läuft wie gestern, dann habe ich vielleicht ja ein Resilienzproblem.
Eben.
Also zumindest ist das Resilienzproblem wahrscheinlicher, als dass irgendwas mit den Naturgesetzen nicht in Ordnung sein könnte. Als Mittelweg zwischen Verknappung und Abwarten gibt es jetzt Vorschläge, so eine Art Zentralbank für Emissionszertifikate einzurichten. Mhm. Die könnten dann im Zweifelsfall halt die Preise stabilisieren, indem sie sowas macht wie die EZB zum Beispiel das Inflationsziel. Also die Zentralbanken schreiben ja ein Inflationsziel fest, so ein Korridor, in dem Inflation stattfindet. Und das finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee. Allerdings auch nur, wenn die Klimazentralbank mindestens genauso unabhängig ist von der Politik wie die Geldzentralbank. Ja, weil wenn da die Politik reinredet, ja, wenn da dieser Aserbaidschan-Typ von der CDU reinquatschen darf, dann hast du ein richtiges Problem. So, und wo wir gerade dabei sind, noch ein kurzer Blick auf die Börse in Frankfurt. Der Markt erwartet, dass die CO2-Preise mindestens mittelfristig wieder steigen werden.
Ja.
Und das jetzt du so? Ja, cool. Aber woher weißt du das denn? Woher willst du das denn wissen? Da ist doch so viel Fantasie im Markt. Ich weiß das, zumindest vermute ich das, weil ich seit einiger Zeit versuche, entsprechende Zertifikate zu kaufen. Mhm. Also nicht CO2-Zertifikate, sondern Zertifikate auf CO2-Zertifikate. Komme ich gleich noch zu. Mhm. Es werden aber keine angeboten. Yeah. Und wo nichts angeboten wird, also du kannst, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man irgendwo auch echte CO2-Zertifikate kaufen. Du kannst aber auch an der deutschen Börse ein Zertifikat kaufen, das den Preis des CO2-Zertifikats nachbildet.
Mm-hmm.
Genau. Okay. Genau, das ist fishy, aber es gibt's. Es ist ein strukturiertes Finanzprodukt. Wir erinnern uns.
Ja, ja, das lieben wir doch so.
Genau. So, ich versuche halt seit einiger Zeit, solche Zertifikate zu kaufen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der CO2-Preis steigen wird.
Ja.
Das heißt, ich kann damit Geld verdienen, wenn ich die in Zukunft wieder verkaufe. So. Es wird aber nichts angeboten. Es wird nichts angeboten. Also es gibt tatsächlich kein Angebot, zumindest an diesem einen Zertifikat, das ich haben will. Vielleicht gibt es noch andere. Und wo nichts angeboten wird, da gehen ja die Inhaber des Gutes davon aus, dass sie morgen mehr für ihr Gut verlangen können.
Natürlich.
Und das ist im Übrigen dann auch noch ein Hinweis darauf, dass Bitcoin tendenziell Betrug ist. Weil einerseits gehen ja die Crypto-Bros, ja, die alle so reich geworden sind mit Bitcoin und die dann sagen, ja, viel Spaß beim Armsein und so, die gehen hin und propagieren HODL. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. H-O-D-L.
Nee.
Hold on for dear life, heißt das. Mhm. Bloß nicht verkaufen. Andererseits steigt der Preis für Bitcoins aber nicht nur ständig, was er tun würde, wenn das Angebot sehr, sehr knapp ist natürlich auch. Ne? Mhm. Sondern es wird auch immer weiter fröhlich zu diesem höheren Preis gehandelt. Mhm. Und das ist eigentlich das Gegenteil von HODL. Das heißt, irgendjemand verkauft das Zeug und zwar zu immer höheren Preisen. Mhm. Sonst könntest du es nicht kaufen. Mhm. Egal. Zertifikatehandel. Ich will jetzt nicht erklären, wie Tracker-Zertifikate, das ist jetzt so schwierig nicht. Ein Tracker-Zertifikat, du sagst einfach nur, da gibt es einen Index da hinten, ne? Da gibt es einen Wert, eine Zahl, die geht hoch und runter. Und du kannst jetzt ein Zertifikat kaufen, das genauso wie diese Zahl hoch und runter geht. Das heißt, du musst das echte Gut nicht kaufen, sondern du kannst mir Geld geben. Und wenn du das dann zurückgeben, mir verkaufen willst oder wenn du dein Geld zurückhaben willst, dann kriegst du von mir genauso viel Geld, wie der neue Marktpreis ist.
Das hört sich nicht gut an, meine Meinung.
Das hört sich nicht gut an, da kann man auch ganz fürchterlich mit auf die Fresse fallen. Darum, liebe Leute, macht sowas nicht, wenn ihr nicht restlos verstanden habt, was ihr da macht. Und mit restlos meine ich restlos. Und zwar wirklich restlos. Zertifikate sind wirklich viel näher an einem Wettbüro als an allem anderen.
Mhm.
Sie sind kein Wettbüro, aber sie sind sehr nah dran. Ja, weil wenn du mir dein Geld gibst, damit ich dann irgendeinen Index abbilde und dir dann entsprechend Geld zurückzahle, ich die Kohle aber versaufen gehe, morgen Insolvenz anmelde, ist dein Geld weg.
Ja, eben.
Und zwar ganz weg. Das ist nicht so wie bei einem Fonds, wo du dann immerhin noch diesen Aktienanteil hast.
Ja, eben.
Ja, also, ja. Naja, CO2 ist billig gerade. Also schön. Haut raus, Leute.
Bleiben beim Thema Klima. Und zwar hat der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, letzte Woche in ziemlich scharfer Form den Bundeswirtschaftsminister angegriffen. Der ist grün, Robert Habeck. Und so Schreckensszenarien auf einmal gemalt. Ja, also wenn wir jetzt überall Erneuerbare einführen, diese Energiewende, die Habeck vorantreibt, dann droht eine Versorgungslücke beim Strom und ausufernde Energiekosten und. Also so ein richtig...
Untergang des Abendlandes etwa?
Ja, der Untergang des Abendlandes. Und das wurde viel zitiert, weil er halt der Präsident des Bundesrechnungshofs ist, also eine Person, die auch in diesem Land eine gewisse Reputation hat. Und er ist das schon seit 10 Jahren, seit 2014. Jetzt hat der Nordkurier diese Woche mal ein bisschen nachgeliefert, und zwar Kontext, dass das Ganze auch einen Hintergrund hat. Also der Chef des Bundesrechnungshofes ist Mitarbeiter der CDU gewesen, also war es jahrelang, ist also eher da in diese Richtung. Also kann man davon ausgehen, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem grünen Minister sympathisiert. Gut, das muss man auch nicht. Und dass sowas passiert, muss man auch sagen, in der Politik ständig. Und das ist auch noch nicht das, was fishy ist. Das, was fishy ist, ist, dass Kai Scheller verheiratet ist mit Marion Scheller. Und Marion Scheller war 2013 bis 2016 auch im Wirtschaftsministerium, das jetzt von Habeck geleitet wird, aber unter Sigmar Gabriel. So. Und Sigmar Gabriel ist jetzt nicht bekannt als einer, der eine besonders gute Klimapolitik gemacht hätte.
Ökologischer Fußabdruck ist groß.
Ja. Und auch was jetzt die ganze Russland-Connection und so angeht, kann man bei Korrektiv schön nachlesen, was er da für eine Rolle gespielt hat. Und dass diese Rolle nicht ganz unbedeutend ist, merkt man auch daran, dass Sigmar Gabriel Korrektiv vor Gericht gezerrt hat dafür, dass er da auftaucht. Und verloren hat. Jedenfalls hat dann Marion Scheller 2016 einen anderen Job bekommen und ist vom Wirtschaftsministerium zur Nord Stream 2 AG gegangen. Eine hundertprozentige Tochter von Gazprom.
Ist das alles glaubwürdig? Also der Nordkurier ist jetzt nicht unbedingt die Quelle, die ich als die seriöseste ansehen würde. Die haben sich da ein bisschen zu weit dem Querdenken hingegeben in den letzten Jahren.
Du, das mit Marion Scheller und dass sie die Chefin von Nord Stream ist, das kannst du auch in allen anderen beliebigen Medien, ich habe das nochmal gegengeprüft mit anderen Quellen.
Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben.
Genau, also Marion Scheller ist definitiv 2016 zu Nord Stream gegangen. Und insofern gibt es da eine Verbindung. Und das finde ich nochmal ganz interessant, einfach als Hintergrund zu dieser sehr aufgeregten Debatte von letzter Woche.
Das ist eine ganz, ganz kleine Welt, über die wir da immer wieder reden. Ne?
Manchmal kommt es einem so vor, ist der eine mit der anderen verheiratet.
Ist wie bei Podcastern ist das. Zurück nach Europa. Ach nee, da waren wir ja schon. Portugal war ja immer so das positive Beispiel dafür, dass ein Land gut funktionieren kann, wenn da die Sozialisten an der Regierung sind. 2010 war Portugal noch pleite. Ja, Austerität, volles Programm, IWF, Gürtel enger schnallen, haben wir alles mitgekriegt. Da haben die Linken, also die Sozialdemokraten sind es eigentlich, Portugal innerhalb eines Jahrzehnts wirklich rausgeholt. Die Exporte sind gut, das Wirtschaftswachstum ist gut, das Bruttoinlandsprodukt ist gut. Für Portugal, ne? Jetzt nicht verglichen mit der Bundesrepublik oder so. Was die Sozialdemokraten in Portugal allerdings nicht im Blick gehabt hatten, wie bei uns die Sozialdemokraten eigentlich, das Leben der einfachen Leute. Das ist in Portugal teilweise aberwitzig teuer geworden. Die Lebenshaltungskosten steigen schneller als die Löhne. Die haben einen Immobilienpreisboom da gehabt. Also sie sind wirklich explodiert, die Immobilienpreise. In den großen Städten kannst du praktisch überhaupt nichts mehr mieten als Einheimischer, weil was nicht schon vermietet ist, das übernehmen die Touristen und irgendwelche reichen Auswanderer. Oder Rentner aus dem Norden. Und wenn du dann natürlich auch den ganzen Tag arbeiten gehst, abends müde auf dem Sofa sitzt, hast du weder Kapazität noch hast du Lust, dir Gedanken darüber zu machen, woher eigentlich diese ganzen Probleme kommen und was man unternehmen könnte, um diese Sachen abzustellen, nämlich Politik machen, dicke Bretter bohren. Und dann kommen die Rechtsextremen um die Ecke und liefern ganz, ganz einfache Antworten. Die einfachen Antworten in Portugal, die haben das Problem schon länger, Migranten, ja. Ne, weil Küstenland, da obendrauf haben sie jetzt noch das Thema Klimakrise, das gibt's gar nicht, alles nicht so schlimm, brauchen wir nicht, Transformation. Und darauf noch die sexuelle Selbstbestimmung gesetzt, weil die in religiös geprägten Gesellschaften ja immer besonders gut funktioniert, den Menschen die sexuelle Selbstbestimmung abzusprechen. Und dann ist die extreme Rechte auf einmal die drittstärkste Kraft im Parlament. Die haben gewählt, merkst du gerade, Portugal. Ja. Und die sind die drittstärkste Kraft geworden, obwohl die, genau wie unsere Rechtsextremen, ein wirklich autoritäres, extrem wirtschaftsliberales Programm vorlegen. Also ein Programm, das erst recht gegen die Interessen derer gerichtet ist, von denen sie gewählt werden. Hüben wie drüben ist es halt leichter, nach unten zu treten, als dafür zu sorgen, dass die Starken sich um die Schwachen kümmern. Weil die Starken, die muss man nicht nur kräftiger treten, sondern ein Starker muss von vielen Schwachen getreten werden, damit er überhaupt merkt, dass er getreten wird. Da gibt es so einen schönen Cartoon mit einem Bären und einer Ameise. Kennst du den? Den finde ich ein schönes Bild dafür, dass ein hoher Organisationsgrad gegen die Stärkeren hilft. Tritt nach unten ist sofort sichtbar, Tritt nach oben ist viel Arbeit, habe ich ja gerade gesagt. Und wir leben ja in so einer Welt des Instant-Kaffees. Ne? Wir erwarten, dass der Kaffee sofort fertig ist. Wir wollen immer alles sofort, kauf jetzt, zahl später. Das Gleiche erwarten wir von der Politik. Wir erwarten, dass sich sofort was ändert, beziehungsweise sofort was bessert, wenn auch nur irgendwer erkannt hat, dass irgendwas schlecht läuft. Und ich wüsste auch gerne, wie man das hinkriegt, diese Mentalität aus uns wieder rauszubekommen. Weil Uns fehlt halt die Geduld, uns ist die Geduld abhanden gekommen, auf allen Ebenen.
Auf allen.
Und ich wüsste gerne, wie haben unsere Eltern das gemacht? Die waren doch auch geduldiger, die waren geduldiger, die waren auch hartnäckiger. Vor allem sich selbst gegenüber, vielleicht, ja. Vielleicht ist das auch ein Teil der Antwort, ne?
Ich glaube, wir müssen viele Geschichten über die Geduld erzählen, die positiv sind. Also ich weiß auch, dass das zum Beispiel in so Unternehmerkreisen, nenne ich es jetzt mal, ist die Geduld tatsächlich als Tugend bekannt. Ne? Also dass auch wenn man scheitert, dass man nicht gleich aufgeben darf, dass das Wichtige ist, immer weiterzumachen und dass Leute vor allem dann nach vorne kommen, wenn sie einfach wirklich hartnäckig immer weitermachen. So.
Ja.
Und dass das Einzige ist, was irgendwie, ne, was bringt am Ende.
Geduld als was Positives zu framen, ist ja jetzt, also das ist ja eigentlich was Positives. Also wenn ich mir überlege, also meine Eltern hätten im Leben kein eigenes Haus gehabt, wenn sie nicht Geduld gehabt hätten.
So ne? Was, ja.
Ne, das ist so, ja.
Aber es ist auch im Kleinen, ne? Also ich weiß das auch, zum Beispiel als Eltern ist Geduld, es ist einfach so eine Art Zauberstab. Also wenn du Geduld hast mit deinen Kindern, kommst du 10-mal so weit, als wenn du immer gleich alles ganz schnell und so weiter haben willst.
Das aber muss man halt auch lernen. Und auch da bin ich ein sehr gutes Beispiel. Guck mal, wie ungeduldig ich war, als wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Zurück nach Portugal kurz noch. Die müssen jetzt Regierung bilden, das wird nicht leicht, weil keiner hat mehr passende Mehrheiten. Die Rechten sind ein Tick stärker als die Linken. Aber Rechtsaußen ist so stark, dass eine stabile Koalition ohne eben die Rechtsextremen nicht möglich ist. Und das ist dann das Problem. Also Portugal hat ewig und drei Tage lang ein Zwei-Parteien-System gehabt. Und das Problem hast du ja immer, das siehst du ja auch immer wieder in Diskussionen über die USA zum Beispiel.
Ja.
Wenn du ein Zwei-Parteien-System hast und eine dritte Kraft tritt auf, dann kann die das in wirklich unangenehmer Weise erschüttern. Und genau das ist da ja passiert. Ne? Also jetzt gibt es im Zweifelsfall eine Minderheitsregierung, weil der Chef der Linken, also der Sozialdemokraten, schon gesagt hat, dass er auf keinen Fall mit den Rechten regieren will. Gucken wir mal. Ne? Also ist ja dann oft, mit mir wird es keine Koalition geben, dann tritt er halt zurück, dann macht das jemand anders. Und eine Minderheitsregierung willst du halt auch nicht haben, weil wie kacke eine Minderheitsregierung ist, kannst du dir in Thüringen angucken. Ja, der Ramelow, der muss doch schreiend im Kreis laufen den ganzen Tag.
Der hat auch viel Geduld.
Ja, das stimmt. Und Portugal hatte ja auch viel Geduld. Die haben immerhin 20 Jahre länger gebraucht als Thüringen, um ihre extreme Rechte mit Macht auszustatten.
Ja. Und vielleicht nehmen sie dir ja auch wieder weg.
Ja, das ist tatsächlich was man in einigen Kommentaren in Zeitungen lesen kann, dass das eventuell auch nur eine Phase ist und die Portugiesen vielleicht doch ein bisschen schlauer sind. Wobei, naja, der Rechtsruck ist ja
überall. Schauen wir nach Syrien mit Shamjaf diese Woche. Und eigentlich schauen wir nicht nach Syrien. Wir schauen auch nach Syrien, aber auch in die Schweiz. Und zwar wurde in der Schweiz Anklage erhoben gegen einen Onkel des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns die Scham.
Hi Kader. Ja, das war diese Woche, als die Bundesanwaltschaft in der Schweiz Anklage gegen ihn erhoben hat. Das ist der Onkel, wie du schon gesagt hast, von Bashar al-Assad, Rifat al-Assad. Er war mal auch Vizepräsident in Syrien, aber auch Ex-Offizier. Und die Bundesanwaltschaft in der Schweiz, die wirft diesem Mann sehr viel Schlimmes vor. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verschiedene Kriegsverbrechen. Es geht vor allem um Taten aus dem Jahr 1982, also mehrere Jahrzehnte zurück. Rifat al-Assad wird vorgeworfen, damals im Februar 1982 als Kommandant der sogenannten Verteidigungsbrigaden in Syrien, bei Angriffen auf die Bevölkerung in der Stadt Hama, Tötungen, Folter, grausame Behandlungen, unrechtmäßige Inhaftierungen eben angeordnet zu haben. Das war ein bewaffneter Konflikt zwischen der Regierung, der syrischen Regierung und einem bewaffneten Arm der islamistischen Muslimbruderschaft. Und die Armee hatte damals das damalige Zentrum der Muslimbrüder wahllos mit Granaten beschossen. Und dabei sind Schätzungen zufolge zwischen, also die Schätzungen gehen wirklich in sehr verschiedene Richtungen, also aber die Schätzungen sind zwischen 3.000 und 60.000 Menschenleben, darunter eben mehrheitlich ZivilistInnen sind zu Tode gekommen. Die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, habe ich nachgeschaut, die spricht von 10.000 bis 40.000 Toten und das Massaker von Hama, das gilt als, also heute noch, gilt als größtes Massaker der modernen arabischen Geschichte. Und dass es überhaupt jetzt ein Strafverfahren gegen Rifat al-Assad gibt, das ist tatsächlich einer NGO zu verdanken, nämlich Trial International. Die hat damals eben eine Anzeige zur Bundesanwaltschaft in der Schweiz gebracht, weil sich Rifat al-Assad zu dem Zeitpunkt in einem Hotel in Genf aufgehalten hatte. Trial International, für die, die die NGO nicht kennen, die hat sich zur Aufgabe gemacht, KriegsverbrecherInnen, gestützt auf das Weltrechtsprinzip, in anderen Ländern vor Gericht zu bringen. Also Menschen, die in anderen Ländern eben Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter verüben, in anderen Ländern eben vor Gericht zu bringen. Damit also eben auch Völkermorde, Folter und andere Gräueltaten, damit sie nicht straflos bleiben. Und dass die diese Anzeige zur Bundesanwaltschaft gebracht haben, das ist ja auch nur möglich sozusagen, wenn sich die Täter im Land aufhalten. Und das war er damals. Und deswegen konnte eben diese Strafverfahren eröffnet werden gegen ihn. Und er wurde dann auch seitdem gesucht. Ende 2021 gab es dann auch sogar einen internationalen Haftbefehl gegen ihn, der immer noch weiterhin in Kraft ist. Und das war dann schon viel zu spät, denn Rifat al-Assad hat sich tatsächlich dann seitdem nach Syrien abgesetzt. Er hält sich also nicht mehr in der Schweiz auf. Er ist heute 86 Jahre alt, also ziemlich alt geworden. Er ist nicht nur jetzt der Onkel von Bashar al-Assad, er ist natürlich auch der jüngere Bruder des früheren Machthabers Hafez al-Assad. Rifat war dessen rechte Hand eigentlich, hat alles gemacht für ihn, zeitweilig, wie gesagt, auch Vizepräsident und auch Verteidigungsminister, und hat dann 1984 versucht, den eigenen Bruder zu Fall zu bringen, hat er einen Putsch versucht, der gescheitert ist, und als er dann gescheitert ist er dann eben nach Frankreich und nach Spanien gegangen, wo er als Geschäftsmann sehr, sehr lange gelebt hat und wo er sich tatsächlich auch ein Immobilienimperium aufgebaut hat und sehr lange einfach so unter dem Radar so ein bisschen dort gelebt hat und sich ein gutes Leben gemacht hat. Der Rechtsprofessor, der Gerhard Fiolka von der Universität Freiburg, der hat in so einem Interview mit SRF, vor ein paar Monaten war das, hat er geschrieben, dass man sich eigentlich hier nicht so allzu große Hoffnungen machen solle, was dieses Strafverfahren angeht, was dieses Haftbefehl angeht. Weil er der Meinung ist, es sei äußerst unwahrscheinlich, dass Syrien den Onkel des Präsidenten eben an die Schweiz ausliefert und dass eben dieses sogenannte, also das sogenannte Weltrechtsprinzip eben von der NGO teilweise überschätzt wird oder ideologisch überhöht wird. Also dass sozusagen es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu einem Erfolg führt, wenn die Personen überhaupt nicht greifbar sind. Und Trial International gibt dem Ganzen in der Hinsicht so ein bisschen auch recht, weil die NGO, sie freut sich natürlich zwar, dass es jetzt so viel Bemühen darum gibt, eben Gerechtigkeit herbeizuführen. Aber damals, als dieser Haftbefehl aufkam, die Trial International sagt, es war viel zu spät. Rifat al-Assad war ja in Frankreich tatsächlich Mitte Juni 2020 oder sowas, gab es ein Urteil von einem Pariser Gericht, da wurde er festgenommen wegen Geldwäsche. Und dass dann die Schweiz damals so spät mit diesem internationalen Haftbefehl irgendwie aufkam, Wochen später, dass erst in Auftrag gegeben wurde sozusagen, das, so sagt die Trial International, das ist eigentlich auch euer Fehler gewesen und wir hätten ihn wahrscheinlich kriegen können. Es ist ein bisschen, also welche Ironie, dass das tatsächlich Rifat al-Assad hätte eigentlich gefasst werden können, aber wir haben ihn damals in Frankreich, und wenn ich sage wir, also Frankreich hat ihn damals wegen Geldwäsche festgenommen und nicht etwa wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also es sind, glaube ich, eher schlechte Chancen, aber es ist ein starkes Zeichen dafür, dass eben solche unglaublich großen Massaker, unglaublich großen schweren Verbrechen nicht straflos bleiben.
Ja, und was halt tatsächlich ganz gut daran ist, ist, dass jetzt zumindest in der Schweiz, in Deutschland und auch auf EU-Ebene in den Medien darüber berichtet wird, was für Massaker dieser Typ begangen hat. Also das ist nämlich zum Beispiel in Syrien auch überhaupt nicht Thema. Also da wird das eher unter den Teppich gekehrt, was der so alles angestellt hat. Und global wird jetzt immerhin nochmal darüber gesprochen, was da eigentlich passiert ist.
Schön.
Und ich habe noch eine gute Nachricht. Diese Woche war eine gute Woche für die sogenannten Gigworker und auch generell für Arbeitsrechte, denn die EU-Länder haben sich endlich auf eine neue Richtlinie zur sogenannten Plattformarbeit geeinigt. Griechenland und Estland hatten da relativ lange noch blockiert, wollten eigentlich ein Veto einlegen, haben aber im letzten Moment ihre Meinung geändert und haben es damit möglich gemacht, dass diese Richtlinie kommt. Deutschland und Frankreich haben sich gegen die Richtlinie und damit auch gegen die Rechte von Gigarbeiterinnen eingesetzt, waren aber in der Minderheit, Gott sei Dank. Worum geht's? Gig Economy, das sind so Unternehmen wie Uber, Bolt, Gorilla und so weiter, also wo Einzelpersonen bei großen Unternehmen beschäftigt sind und deren Arbeit erledigen, aber auf vermeintlich selbstständiger Basis. Das führt dann oft zu sehr ausbeuterischen Verhältnissen, also zum Beispiel, dass zwar die Gewinne von den Unternehmen eingestrichen werden, aber die Risiken bei den Arbeitenden ganz alleine liegen. Dazu gehört auch, wie es bei allen Selbstständigen natürlich der Fall ist, so Risiken wie Lohnausfall bei Krankheit, ja, und so weiter sind meistens nicht versichert, weil sie ja selbstständig
haben die
sind.
Haben die meisten Selbstständigen nicht auf dem Schirm, bis es schief geht?
Ja, klar. So, jetzt hat diese Verabschiedung der Richtlinie zwei Hauptschwerpunkte, die wahrscheinlich dazu führen dürften, dass es echte Fortschritte gibt. Und der erste ist, es soll möglich sein, eine Umklassifizierung vorzunehmen. Das heißt, die Plattformarbeiter, die bisher selbstständig sind, sollen als Vollzeitbeschäftigte ja umklassifiziert werden. Also sollen dann wirklich Arbeitnehmerrechte bekommen, sprich Sozialversicherung. Risiken liegen beim Arbeitgeber. Er muss auch die Arbeitswerkzeuge stellen. Das ist ja teilweise auch irgendwie immer so ein bisschen fraglich. Dann fahren die mit den eigenen Fahrrädern durch die Gegend und wenn das kaputt ist, haben sie Pech und so. Genau, also mehr Rechte für die, die auch ArbeitnehmerInnen generell haben. Und was ich auch krass fand, das war mir gar nicht so bewusst, das algorithmische Management des Arbeitsplatzes. Und der Arbeitsplatz dieser Leute ist ja, naja, das Fahrrad, das Auto oder so und das Smartphone. Also meistens wird das Ganze organisiert durch Apps, die sie auf ihren eigenen Smartphones haben. Und dabei werden ganz oft Daten ausgelesen. So. Und diese Richtlinie soll sie davor schützen, dass Datensätze, zum Beispiel zum psychischen Zustand, zur Religionsgehörigkeit, der Sexualität, private Gespräche oder was auch immer an Informationen anfällt, die mit der Plattform Arbeitsaktivität, also diese, ne, das, was sie auch immer gerade für Uber oder Co., was auch immer erledigen, ja, dass das nicht abgeschnorchelt werden kann durch das Unternehmen. Wo man so denkt, hä, konnte es das wirklich bisher? Und ich verlinke da ein erschütterndes Paper, es hat mich wirklich erschüttert, wie da die Daten von den Mitarbeitenden gesammelt werden. Ja, konnte es bislang. Kurz, also ein wichtiger Schritt nach vorn für die Arbeitsrechte der Leute in dieser Gig-Economy. Das finde ich super. Und blockiert hat übrigens aus Deutschland mal wieder die FDP.
Natürlich. Können sie. Wo du Uber sagst, fällt mir ein. Ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommen hast. Es gibt im Moment, vor 14 Tagen oder drei Wochen, hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg eine Recherche veröffentlicht, wo sie mal in diese Mietwagenunternehmen, kurz, ein Mietwagen ist ein Taxi ohne Taxischild, der immer wieder an seinen Ausgangsort zurückfahren muss. Taxi darf zirkulieren. Ein Mietwagen darf auch keine Leute unterwegs aufgabeln. Ein Leihwagen ist das, was es bei der Autovermietung gibt. Sixt, Europcar und so. Also, der RBB hatte in diese Mietwagenfirmen reingeguckt, und zwar dieses Uber, Bolt, was gibt's da noch, Freenow und so. Vor allen Dingen in Großstädten sind die ja sehr aktiv.
Ja.
Und im Grunde Konkurrenz zu Taxen, du rufst sie per App und weißt vorher den Preis und so. Der Preis ist auch nicht fix wie beim Taxi, sondern wird halt je nach Angebot und Nachfrage verhandelt. Und der RBB hat rausgefunden, dass mindestens jeder fünfte illegal unterwegs ist.
Ja.
Fahrer und oder Fahrzeug. Außerdem massiv Lohndumping betrieben wird, weil eben dadurch, dass die Fahrer teilweise illegal beschäftigt werden, auf den Account eines Verwandten beschäftigt werden oder sonst wie, wohl extrem viele unterwegs sind, zumindest hier in Berlin, ich vermute mal, dass es in anderen Städten ähnlich ist, hier in Berlin extrem viele unterwegs sind, wo entweder das Fahrzeug nicht lizenziert ist oder die Firma, die die Fahrzeuge betreibt, gar nicht lizenziert ist, weil sie gar nicht existiert. Oder aber die Fahrerinnen und Fahrer, wobei ich bisher noch nie eine Fahrerin gesehen habe tatsächlich in so einem Ding. Oder aber die Fahrer eigentlich Arbeitslosengeld oder was auch immer für eine Stütze beziehen und da schwarz arbeiten gehen. Das ist total krass. Da gab es jetzt ein paar Berichte. Ich kram die nochmal raus für die Shownotes, sowohl vom RBB als auch der Tagesspiegel hier in Berlin. Hat dann auch nochmal nachgehakt und noch irgendwie noch mehr rausrecherchiert. Also das ist so krass, dass ich nicht mehr mit diesen Unternehmen fahren werde.
Ja, tatsächlich.
So krass ist das.
War die Meldung gestern, dass Berlin das jetzt überprüfen will. Also alle Mietwagen.
Ja. Aber auch da werden sie werden es so halbherzig machen, weil alleine die Gesetzeslage schon so halbherzig ist. Also wäre die Gesetzeslage nicht halbherzig, wäre das alles so nicht möglich gewesen, nicht in dieser Dimension. Also wir reden über Tausende von Fahrzeugen und Fahrern. Das sind nicht nur eine Handvoll, ein paar hundert.
Mindestens 1000 hieß es, ja.
Nee, 2000.
Ja, jetzt gestern in der Meldung hieß es, es sind mindestens 1000.
Okay, mindestens 1000. Naja, und jedenfalls, sie werden auch wieder einen Weg drumherum finden. Und selbst der Chef der Taxi-Innung, gut, der hat wie nennt man das denn? Der ist Stakeholder, ne? Der ist der Interessenvertreter. Selbst der sagt, das geht so nicht. Ne? Also die Taxifirmen betreiben ja selber auch so ein Unternehmen. Also dieses Freenow, das ist halt im Grunde ein Uber, betrieben von den Taxiunternehmen. Und der Typ vom Taxiverband hier sagte, das ist nicht wirtschaftlich zu betreiben mit den Preisen. Das geht gar nicht. Wenn man anständig arbeitet, gehen diese Preise nicht. Schon krass. Ich bin echt mal gespannt. Aber wollte ich jetzt mal nicht unerwähnt lassen, auch wenn das so ein lokales oder ein regionales Thema ist.
Ob das in anderen Städten nicht genauso ist.
Genau. Ich gehe lieber zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad oder klick mir so ein Miles-Auto oder fahre halt mit der Bahn oder mit dem Bus.
Ja.
Oder halt mit dem Taxi. Kostet halt das Doppelte. Ne?
Ja.
Aber ging ja früher auch irgendwie.
Kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war Virensuppe. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Kochen mit der Wochendämmerung. Heute die Virensuppe. Man dünste 12 Gramm frische Viren mit Zwiebeln und Nieren von Stieren. Mit Brühe begießen, 2 Stunden verschließen. Mit einem Glas Riesling servieren.
Ich kriege direkt Hunger.
Tieren und Nieren.
Hier, was war denn dein Liebling aus der
Sache? Ja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich nimmst du Charlotte, ne?
Nee, ich nehme Juba.
Achso, dann nehme ich Curious, obwohl Charlotte war halt eigentlich auch schön.
Ich lese mal vor, dann kannst du noch überlegen.
Dann überlege ich noch.
Juba schreibt, ich koche eine Suppe aus Viren und sage, die müsst ihr probieren. Ihr löffelt ihn aus, den leckeren Schmaus, doch morgen müsst ihr dann krepieren.
Okay, curious. Herr Pasteur war speziell beim Dinieren und so gab's dann auch Suppe von Viren. Wie der Abend verlief, sagen wir, es ging schief und so endet's im Bad auf allen Vieren.
Ja, das kenne ich auch von letzter Woche. Was machen wir diese Woche für ein Thema? War bei dir irgendwas, was
ist? Ich weiß nicht. Arbeit, aber das hatten wir bestimmt schon häufiger.
Ja, ich denke, das hatten wir schon. Ich kann noch mal gucken.
Rechtsruck. Nicht?
Rechtsruck.
Rechtsruck nach den Neuwahlen in Portugal. Rechtsruck. Nicht gut?
Weiß nicht, ist jetzt nicht so ein erheiterndes Thema irgendwie.
Nee. Heiterkeit ist da nicht.
Was hältst du von Ralf und Rolf?
Ralf-Rolf, ja.
Ralf-Rolf? Ralf-Rolf. Oder ich dachte auch sowas wie Mützenich, da kann man bestimmt auch voll super
Mützenich, drauf rein. Ja super. Mützenich? Ja, geil. Mützenich, na klar.
Fand seine Mützenich oder Stützenich oder...
Die Mutter sprach, wenn du rausgehst, vergiss bloß deine Mütze nicht. Ja, ja.
Okay, na dann nehmen wir doch Mütze nicht.
Ja,
sehr nicht. Schön. Nicht ja.
Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, nicht ja, nicht. Das ist doch kein Käseladen hier, nicht ja, nicht.
Wunderbar. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street trippelt seitwärts.
Dienstag.
US-Börsen bleiben im Aufwind.
Mittwoch.
US-Märkte bremsen ab.
Donnerstag.
Erste Alarmzeichen an der Wall Street. Wir schalten kurz nach New York.
Alarm! Alarm!
Und Freitag.
Anleger wittern Kaufgelegenheit.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn in den letzten Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder einfach ergänzen würdest?
Also wir starten mal, wie auch die Sendung, in Irland. Holger hatte ja schon gesagt, dass die Wahlbeteiligung da je nach Bezirk stark geschwankt hat. Insgesamt lag sie aber bei 44%. Ich dachte, ich suche da nochmal die absolute Zahl sozusagen fürs ganze Land raus. Dann habe ich das Video rausgesucht, wo Scholz sagt, ich bin der Kanzler und deshalb gilt das. Wer sich das nochmal in der ganzen Schönheit geben möchte, wie gesagt, findet das in den Shownotes verlinkt. Mhm. Außerdem habe ich mir eine kleine Eselsbrücke ausgedacht für Ralf Stegner und Rolf Mützenich. Und zwar kommt das A vor dem E und das O vor dem U. Also der Rolf Mützenich und der Ralf Stegner.
Ah.
Um das, diese Verwirrung hoffentlich, obwohl es auch Mist. So sehr schön war.
Ich wollte gerade sagen, es war ja eigentlich mein Geheimplan, einfach alle komplett zu verwirren. Und dann weiß niemand mehr, wer Rolf Stegner und Ralf Mützenich sind.
Bei mir hat es geklappt, deswegen für alle, die es sich merken wollen, A-E-O-U.
Sehr schön.
Dann hatte Holger einen kleinen Rechenfehler beim Engagementindex. 2/3 von 1/7 sind knapp 9% oder ein bisschen mehr. Nicht um die 5, hatte er, glaube ich, gesagt. Und Masoud Boumgard, der Comedian, kommt nicht aus Großbritannien, sondern der wurde in Südafrika geboren. Das sind die ganzen Ergänzungen, die ich mitgebracht habe.
Danke dir dafür und ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Dir auch. Ciao.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns, dass ihr diese Sendung möglich macht. Ohne euch keine Wochendämmerung, so einfach ist die Logik. Falls ihr noch nicht dabei seid und aber ein Interesse daran habt, dass es uns auch weiterhin gibt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, uns zu unterstützen. Es gibt auch verschiedene Benefits davon, uns zu unterstützen, außer ihr zahlt direkt auf unser Konto. Dann profitieren nur wir, nämlich indem wir relativ wenig davon abgeben müssen. Wenn ihr uns bei Apple Podcasts unterstützt, dann bekommt ihr einen Feed, ohne dass wir die Namen vorlesen. Und wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann bekommt ihr einen zensurfreien Feed. Wobei, heute haben wir gar nichts gepiept, ne?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht gepiept.
Ich habe auch nicht gepiept. Aber falls wir mal bepiepen. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und die bekommen auch noch,
obwohl, dass wir... Obwohl, meine Nase hat eben ein bisschen gepiept, hast du vielleicht auch gehört.
Ja, stimmt. Jedenfalls die Ultras und der Fanclub bekommen von uns außerdem, dass wir ihre Namen vorlesen und das tun wir jetzt.
Dins 1. Findet scheiße, dass Apple als Sprachpolizei agiert.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack bleibt wie Holger bei Um jeden Preis. Und möchte O. Chamberlain am liebsten, Olaf Chamberlain, schön. Wieso bin ich da noch nie drauf gekommen? Am liebsten schütteln und in Espresso baden.
Das hilft bestimmt. Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf und der Fiete. Letzterer weist ersteren nachdrücklich hin auf die direkte Nähe zur Organisation.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Helft mit, Trump zu verhindern, indem ihr eure amerikanischen Kontakte darauf hinweist, dass Trump auch für Europa eine Katastrophe wäre. Und sprecht sie aufs Lincoln-Projekt an.
Das Lincoln-Projekt ist übrigens wirklich geil. Also das sind ja wirklich liberale Konservative. Also es sind Konservative, die sagen, dass die GOP, die konservative Partei, sind keine Konservativen, sind Faschisten. Wir müssen den Konservatismus zurückholen. Und die machen sehr, sehr geile Videos gegen Trump, wo der auch regelmäßig Meltdowns hat auf seinem eigenen Social Network. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Doppeldeckerfahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
An Arndt Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Wing Commander Lord Flasharts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, Regeln und Gesetze so komplex zu machen, dass sie nicht mehr nachvollziehbar sind. Ja, aber darum haben wir doch extra Dr. Giffey geholt, weil die denen immer so schöne Namen gibt, damit wir alle verstehen, worum es geht.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Chris die Tür nicht zu.
Joachim Urlass.
Der böse Dicht interessiert sich einen Scheiß für die Formel 1, aber die Netflix-Show Drive to Survive ist ziemlich spannend und sehenswert aufgezogen. Und die schauen mehr so auf die Underdogs und das GZSZ dazwischen. Wir lieben Daniel, Ricardo und hassen Red Bull.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.24. Per Videokonferenz führen BürgerInnen Klimagespräche mit PolitikerInnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Janine Schöne. Da, dit, 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 da, da, dit, da, dit, da, dit.
Da hat jemand Morsezeichen da rein.
Genau. Oh. Ja, musst du vormorsen.
Ich? Jetzt?
Ja, ja.
Wo warst du? Okay, ich mach einfach den Nachnamen. Dit, 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 da, da, dit, da, dit, dit, da, dit, da, dit, 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 da, 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 da.
Da, aha, da, aha, da. Aha. Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Ich habe das aber jetzt nur ein einziges Mal gemacht. Ich werde das nächste Woche nicht noch einmal machen. Das mit dem Morsezeichen jetzt. Dirk B.
Sebastian Banse.
Martin Barfuß. Die gesamte Menschheit sucht angeblich nach dem Sinn des Lebens. Daran gemessen passiert erstaunlich viel Unsinn.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Inzwischen habe ich übrigens den Morse-Code in den Morse-Code-Übersetzer geworfen. Danke und Ciao hieß das, was wir da vorgemorst haben.
Ach cool.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Alice und Biele.
Diese grüßt die Siedler bis Montag auf Katan.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph, wir sollten mal unseren Namen bei Steady ändern.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde frisst das dreieckige Loch des runden Kindes.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der große Nagus der Ferengi klagt, es wird nicht gut gespart, drum streich ich, was ich kann, auch Steuern braucht kein Mann. So machen wir die Wirtschaft stark, ums Soziale ist's nicht schart.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Dank für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Enigmatic Handbags.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans. Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam mit J wie in Joghurt und Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Also ist das ein Hinweis, dass ich Miriam sagen soll, oder?
Miriam.
Okay. Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer, also der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urm eine Urm, ist Urmas Urm, die Urma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kapern, kennst du?
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kennst du? Kamikaze.
Jasmin Kiseliamak.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christoph Kluwe.
Christopher.
Sag ich ja. Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Noholz und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Tillion. Nächster Papstaufreger. Wir haben eh keine Chance und sollten uns dem Teufel ergeben.
Celine
Geh doch alleine zum Teufel. Moss the Taxi macht's heute kurz. Das Motto der Chemnitzer Linux-Tage am 16. und 17. März 2024 lautet Zeichen setzen. Das ist ja morgen.
Mhm.
Also, ja. Am Stand zeigen wir, wie man nicht nur Zeichen, sondern ganze Texte setzen kann. Und wir haben Aufkleber mit Farbe und Bunt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Felix, der Weiterwerbung bei Vätern für eine lange Erziehungszeit machen. Felix, der Weiterwerbung bei Vätern für eine lange Elternzeit machen will. Ohne meine Elternzeit hätte ich zum Beispiel verpasst, wie meine Mutter meinem 14-jährigen Monate alten Sohn das Anstoßen beibringt.
Das 14-jährigen Monate alten?
Ja, mhm. Des 14-jährigen Monate alten Sohn. Das Das Anstoßen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Sebastian verweist, glaube ich, auf Enno von Friedland und gibt folgenden Pro-Tipp. Einfach mal den Chef am Telefon mit Hab dich lieb verabschieden. Sorgt gleich für ein ganz anderes Betriebsklima.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht aufmerksam auf den Internationalen Tag zur Bekämpfung der Islamophobie.
Axel Rasmussen.
Nussmus Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüd Rutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer freut sich ungemein, weil er gleich drankommt.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susan Schulze.
Dirk Schumann.
Wurzel Sepp.
Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Zu Hause ist nicht da, wo der Schlüssel passt, sondern da, wo das Herz sich wohlfühlt.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blas N. Stein.
Pfotenziegelstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günter Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
kriegen die Wochendämmerung weiter unzensiert, selbst wenn Priscilla und Gwyneth Molesworth hier explizit werden sollten, was wir natürlich nie täten.
Sebastian und Henry.
Fauli, das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Alkoholiker und so weiter, ist eigentlich ganz schön. Alkoholiker und so weiter. Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mappen Banafk.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 15. März 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.